Ja, von mir aus, mir herzlich willkommen. Schön hier zu sein im Haus des Herrn und schon so einen gesalbten Lobpreis zu erleben. Wer mich kennt, der weiß, dass ich solche Worte nicht leichtfertig benutze. Ja, Jesus ist hier, wir glauben es und wir erwarten, dass er ja, uns nicht nur im Lied begegnet, nicht nur im Gebet, sondern auch in seinem Wort. Und das ist eigentlich das Privileg, das wir als Menschen haben, die wir ihn kennen, alle, die gestreckt haben, dass sie an Jesus, an Gott glauben und die vielleicht sich überlegt haben, kennen sie ihn? Wenn du Jesus kennst, dann, ja, dann ist es eine Freude. Er spricht zu dir, er rührt dich an, er begegnet dir und mir heute im Gottesdienst und später auch im Abendmahl. Und jetzt möchten wir, dass er uns in seinem Wort begegnet. Ich habe die Überschrift gewählt, Jesus, unser Fürsprecher. Durch einen Bindestrich. Ein Fürsprecher. Wer den biblischen Begriff kennt, es ist, ja, eine Person, jemand, der für dich spricht. Wenn du das aus dem Rechts, ja, aus der Rechtsprechung nimmst oder aus dem Verfahren, dann ist es meinetwegen dein Anwalt. Jemand, der dich verteidigt, der für dich spricht, gerade auch vor Gericht, der für dich ist, also nicht gegen dich, sondern für dich. Und bei Jesus ist sogar jemand, der nicht nur für dich spricht, für uns spricht, sondern auch mit uns geht, uns führt, unser Führer. Das ist im deutschen Hintergrund, das ist immer ein gefährliches Wort, aber bei Jesus sagen wir das ganz frei und auch meinen auch so, er ist der uns führt. Jesus, unser Fürsprecher, im Gegensatz zu dem Feind Gottes, den die Bibel Widersacher nennt oder auch Verkläger der Brüder, nämlich der Teufel, der Satan, der sein Job war von Anfang an, ja, Menschen, die mit Gott unterwegs waren, vor Jesus, nach Jesus, vor Gott zu verklagen. Das erste große Beispiel finden wir im Buch Hiob. Das heißt, gab eine große Versammlung vor Gottes Thron und Satan kommt auch, wahrscheinlich ohne Einladung, aber er kommt. Und das Einzige, was er macht, er verklagt Hiob, er verklagt einen Menschen, der gerecht ist, der gefallen, an dem Gott gefallen hat, er verklagt ihn. Und deswegen, das ist auch sein Attribut oder sein Wesensmerkmal bis heute. Es heißt in Offenbarung, auch im letzten Buch der Bibel, dann über ihn, er ist der Verkläger, der Ankläger von dir und mir, der Brüder und Schwestern. Aber heute geht es um Jesus, unseren Fürsprecher, der für uns spricht. Wir lesen einen Text aus der Heiligen Schrift, Hebräer, Kapitel 3, Verse 12 und 13 und dann Kapitel 4, Verse 14 bis zum Schluss und in 5 dann noch bis 10. Ich lese heute aus der neuen Genfer Übersetzung. Wir beginnen mit Hebräer 3, 12 und 13. Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander, vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Dann Kapitel 4, ab 14. Weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er ja, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen. Wir brauchen. Und dann ab 5. Ein Hohepriester ist jemand, Ab 5. Ein hoher Priester ist jemand, der aus dem Kreis seiner Mitmenschen herausgerufen und für seine Mitmenschen eingesetzt wird, mit dem Auftrag, vor Gott für sie einzutreten und für ihre Sünden Gaben und Opfer darzubringen. Er kann die verstehen, die aus Unwissenheit oder durch ein Versehen vom richtigen Weg abkommen. Denn er kennt die menschlichen Schwachheiten aus eigener Erfahrung. Allerdings muss er deshalb auch für seine eigenen Sünden Opfer darbringen und nicht nur für die des Volkes. Im Übrigen kann sich niemand eigenmächtig zum Hohepriester machen. Man muss von Gott zu dieser ehrenvollen Aufgabe berufen sein, wie es schon bei Aaron der Fall war. Genauso war es auch bei Christus. Er hat sich nicht selbst angemaßt, Hohepriester zu werden. Vielmehr wurde ihm diese Würde von dem verliehen, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. An einer anderen Stelle sagt Gott nämlich, du sollst für alle Zeiten Priester sein, ein Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, die ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Gott selbst hat ihn zum Hohepriester ernannt, zu einem hohen Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Etwas längerer Text. Und der Hebräerbrief, den liebe ich und bestimmt, wer ihn gelesen hat, der liebt ihn auch. Weil ja, da wird Jesus uns als Nachfolger von Jesus, als seinen Nachfolger, uns vor Augen gemalt, als Mensch, Gott, Hohepriester, der uns versteht, der uns vertritt, der für uns ist. Und der Hebräerbrief wendet sich an Menschen, an die Christen der ersten Generation aus dem Judentum, die heiligen Schriften, die Tora kannten. Sie kannten die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Sie kannten vielleicht auch Gott in gewisser Weise. Und dann wurden sie an Jesus Christus gläubig und haben Verfolgung erlitten und leider nicht Verfolgung in erster Linie vielleicht durch das Römische Reich, wie der Rest der Christen überall also der ersten Generation, sondern gerade auch Verfolgung von ihresgleichen, von Menschen, die an denselben Gott Jahwe geglaubt haben und die sein Gesetz verkündigt haben. Und an diese Christen wendet sich dieser Brief und ermutigt sie, standhaft zu bleiben. Und hier zieht der Schreiber auch Vergleiche zu Erfahrungen im Alten Testament des Volkes Gottes. Und er weiß, seine Zuhörer oder den Brief lesen, die verstehen das. Er ermutigt sie, nicht dem Volk, alten Volk Gottes zu gleichen, das in der Wüste, Schwierigkeiten erlebt hat und nicht Widerstand leisten konnte und da versagt hat, gemurrt hat, Unglauben bewiesen hat und Gott konnte keinen Gefallen an ihnen finden. Ja, der Eindruck dieser ersten Christen oder der Christen, Judenchristen, der messianischen Gläubigen der ersten Generation war, gerade in dieser Situation, das Leben gleicht einer Wüstenwanderung. Wir wissen, Gott hat das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt, durch die Wüste geführt und ins verheißene Land gebracht. Und diese Zeit in der Wüste, das war eine harte Zeit. Die Wüste ist kein Ort zum Verweilen. Es ist geht nicht um Sahara, nicht eine totale Sandwüste, aber vielleicht Negev. Also in der Wüste gibt es auch ein bisschen Gras, gibt es auch ein paar Oasen. Es gibt auch was zu essen. Wie gesagt, man kann in der Wüste überleben, aber es ist kein Ort, um sich dort niederzulassen, um sich gemütlich zu machen. Kein Ort, wo es bequem ist, wo es schön ist. Deswegen war das Volk auf dem Weg ins gelobte Land und auch wir als Christen sind unterwegs zu unserer Heimat. Gut, man kann sich streiten, ob das gelobte Land für uns Christen schon hier beginnt oder erst im Himmel. Jedenfalls empfinden auch wir als Christen manchmal diesen Weg als eine Wüstenwanderung. Auch weil in diesem Leben nichts uns völlig glücklich machen wird oder erfüllt machen wird, außer Gott allein. Es gibt Menschen, die einen erfüllenden Beruf haben, die gerne auf ihre Arbeit gehen oder eben arbeiten, was sie arbeiten. Ich gehöre auch dazu. Unser Berufsstand, wird auch zum Teil weit über die offizielle, über das offizielle Renteneintrittsalter gearbeitet. Also man kann ein erfülltes Berufsleben führen und trotzdem ist es nicht genug. Ich habe einen Kollegen, mit dem ich eigentlich mich auch ganz gut verstanden habe, der ist jetzt schon tatsächlich Rentner. Und kurz vor seiner Rente schaute er zurück und sagte, also auf sein Leben und sagte, das kann ja nicht alles gewesen sein. Er war nicht gläubig. Es ist leider immer noch nicht, er kennt Jesus nicht. Aber nach einem erfüllten Berufsleben zurückblickend sagte er, das kann doch nicht wirklich alles gewesen sein. Du kannst vielleicht eine glückliche Ehe führen, eine gute Familie haben, aber wenn das alles ist, dann wirst du zurückblicken und sagen, irgendwie, das kann doch nicht alles gewesen sein. Kannst vielleicht im Wohlstand leben, also im Vergleich zum Rest der Welt sind wir alle reich. Reich, viel reicher als der Rest der Welt im Durchschnitt und vielleicht auch bist du auch reicher als der Durchschnitt in Deutschland, ich weiß es nicht. Aber auch da zurückblickend wirst du sagen, das kann ja nicht alles gewesen sein. Das ist unsere menschliche Natur auch. Aber Rockefeller wurde gefragt, wann ist denn genug, wie viel Geld ist genug? Und er hat gesagt, immer ein bisschen mehr. Der Mensch will immer ein bisschen mehr, aber es ist nur Gott, der unsere innerste Sehnsucht erfüllen kann. Und es ist tatsächlich nur der Himmel, wo wir vollkommen zur Ruhe kommen werden und zur Erfüllung gelangen. Aber hier dürfen wir das schon erleben. Wenn Hansi gesagt hat, hat sich heute wie im Himmel gefühlt, so ein Stück vom Himmel lässt uns Gott immer wieder auch hier erfahren. Trotz vielleicht der Wüstenzeiten. Also die Christen, an die der Brief gerichtet ist, erleben Wüstenzeiten und die werden ermahnt, nicht aufzugeben. Und sie werden ermahnt, nicht aufzugeben, weil da einer ist, ja, der für sie ist. Und der wird beschrieben als Jesus, der hohe Priester, als derjenige, der Gott ist, aber auch Mensch geworden ist und der dich und mich versteht, weil er das Gleiche erlebt hat. Ja, und wie macht er das? Wie spricht er für uns? Wie spricht er für dich und mich? Wie begleitet er uns, damit wir ans Ziel kommen? Gibt's zwei bekannte Geschichten, will ich aus dem Neuen Testament da anführen. Die eine ist, dass die Geschichte von Lazarus, als Jesus zur Familie kommt, wo Lazarus und seine Schwester in das Dorf kommt, wo Lazarus und seine Schwester Maria und Martha leben. Lazarus stirbt, Jesus weiß das im Vorfeld und kommt trotzdem später, schon nach seinem Tod, weil sein Auftrag war in diesem Fall nicht, Lazarus zu heilen vor seinem Tod, sondern noch viel, viel größeres Wunder zu machen, zu wirken, nämlich zu zeigen, dass er als Sohn Gottes auch Macht hat über den physischen Tod. Da lesen wir in Johannes 11, 20 bis 27. Jesus geht also ins Dorf von Martha und Maria. Und da heißt es, als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jedem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und dann einige Verse weiter kommt Maria. Verse 32 und 33. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief: Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Ein Mann blickte der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er: Wo habt ihr ihn hinbegraben? Dann gibt es den Vers 35, ob das der kürzeste Vers der Bibel, da heißt es einfach, in den meisten Übersetzungen sind das nur zwei Worte: Jesus weinte. Zwei Schwestern, beide gläubig, auch schon an Jesus gläubig, glauben, dass Jesus der verheißene Messias ist, obwohl sie vielleicht noch nicht alles wissen, nicht alles begriffen haben, wie auch die Jünger nicht, was es bedeutet im eigentlichen, also für ihr Leben und überhaupt für die Heilsgeschichte. Sie glauben aber und kommen mit der gleichen Frage zu Jesus. Jesus, wärst du hier, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beide fragen das Gleiche. Aber die Antworten sind völlig unterschiedlich. Jesus erklärt der Martha die Wahrheit seines Auftrags. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Jesus erklärt der Martha die Zusammenhänge. Und dann kommt Maria mit der gleichen Frage: Jesus, wärst du hier, wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus antwortet gar nichts und weint mit ihr und mit den Freunden. Und ein Bibellehrer hat das zusammengefasst, dass Jesus in seinem Wirken zwei Dienste hatte und hat. Nämlich der Dienst der Wahrheit und der Dienst der Tränen oder des Mitgefühls, der Gnade. Das lesen wir in Johannes 1,17. Das fasst Johannes, das ganze Johannesevangelium. Da sind ja die ganzen Ich-Bin-Worte zu finden. Und Johannes von den Jüngern hat es vielleicht am tiefsten begriffen, die Sendung von Jesus zu seiner Zeit. Johannes 1,17, da heißt es: Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Jesus hatte beides, den Dienst der Wahrheit, Gottes Wahrheit den Menschen nahezubringen, wie Gott ist, was es bedeutet, zu leben so, dass es Gott gefällt. Wie ist der Weg zu Gott? Wir haben letzten Sonntag gehört, ihr müsst von Neuem geboren werden. Wie komme ich zu Gott? Was sind wir als Menschen vor Gott? Den Dienst der Wahrheit. Aber Wahrheit ohne Gnade gibt uns keine Chance. Wahrheit ohne Gnade, ohne Mitgefühl, ohne Tränen bringt eigentlich Menschen eher zur Verzweiflung. Deswegen heißt es, das Gesetz kann Menschen nicht retten. Das Gesetz offenbart auch die Wahrheit über Gott, über den Menschen, aber das Gesetz kann den Menschen nicht retten. Aber Jesus hat nicht nur die Wahrheit gebracht, sondern auch die Gnade. Gnade, Dienst der Tränen, er weint mit Maria. Gnade ohne Wahrheit bringt keine Veränderung. Wahrheit ohne Gnade führt vielleicht zu Verzweiflung, aber Gnade ohne Wahrheit bringt aber auch keine Veränderung. Deswegen hat Jesus beides sein Auftrag galt, beiden Bereichen, der Gnade und der Wahrheit. Und das zweite Beispiel, wo wir das wunderbar sehen, auch im Johannesevangelium, das ist die Geschichte oder das Ereignis, wo Menschen, auch fromme Männer, eine Frau zu Jesus gebracht haben, die sie ertappt haben, die erwischt wurde bei Ehebruch. Sie haben die Frau gebracht, der Mann hat vielleicht flüchten können, keine Ahnung. Jedenfalls haben sie zu Jesus gebracht und wir kennen die Geschichte. Johannes 8 und bilden einen Kreis, werfen sie in die Mitte und sagen: Jesus, hier ist diese Frau, sie haben wir erwischt beim Ehebruch, sie ist verheiratet, haben wir mit einem anderen Mann erwischt. Mose sagt uns, solche müssen gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Johannes 8, Vers 7. Sie fragen mehrmals. Jesus schreibt auf Sand. Und dann Vers 7 heißt es: Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen auf sie. Wir lesen, keiner wirft den ersten Stein, weil sie merken, keiner ist ohne Schuld und sie gehen. Ab Vers 9 bis 11 sagt Jesus zu der Frau, zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Mit diesen Worten gibt Jesus sie frei. Du darfst gehen. Aber es ist keine billige Gnade. Er schenkt dir Gnade, aber die Frau weiß, es ist keine billige Gnade. Bonhoeffer hat diesen Begriff geprägt von einer billigen Gnade, die nichts kostet. Nein, Jesus sagt nicht nur, du darfst gehen, sondern er sagt auch, geh hin und sündige hinfort nicht mehr oder sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus macht die Sünde nicht klein. Er sagt nicht, schwamm drüber, war nicht so schlimm. Hast ja gesehen, keiner ist ohne Schuld. Geh, leb dein Leben weiter und wenn es nochmal passiert, wird es halt um Vergebung, alles okay. Nein, Jesus macht die Sünde nicht klein, sondern er macht die Gnade groß. Er lässt sie frei, weil er es ist, der für sie, für ihre Sünde büßen wird, was wir heute auch beim Abendmahl feiern werden. Jesus kann diese Frau frei gehen lassen, weil er das Urteil selber auf sich nehmen wird, auf sich genommen hat. Und das ist, was wir gelesen haben im Hebräerbrief. Jesus wurde Mensch und wir lesen von ihm, er hat mit Tränen zu Gott geschrien. Er hat geweint im Garten Gethsemane, hat er Bluttränen geweint, damit Gott ihn erhört und er wurde auch erhört. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und deswegen wurde er Hohepriester für dich und mich, der einerseits dich und mich versteht, der sagen kann, geh hin, aber der auch sagen kann und sagt dir, sündige hinfort nicht mehr, ich habe das auf mich genommen und dir und mir die Kraft gibt, ja, weiter in seinem Willen zu leben. Wir haben gelesen, als Christus, Vers 7 nochmal, in Hebräer 5, als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, den aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Man bezeichnet ihn der Brief auch als ein Priester nach der Ordnung wie Melchisedek. Wer die Geschichte kennt, die finden wir in 1. Mose 14. Bibelleser kennen sie vielleicht, wenn du noch nichts das Alte Testament in Angriff genommen hast. Dieses Jahr haben wir gehört, kannst du es machen. Das kann die ganze Bibel durchlesen. Eine besondere Geschichte. Abraham, der Mann, der Gott kannte, der mit Gott lebte, außerhalb von Sodom und Gomorra, zieht mit seiner kleinen Armee und rettet seinen Neffen Lot und weil Könige Sodom überfallen haben und alles mitgenommen haben und wie gesagt auch seinen Verwandten. Und er zieht hinterher und wie gesagt kämpft und rettet seinen Verwandten und auf dem Weg zurück begegnet ihm dieser Melchisedek. Von ihm heißt es nur, dass er König und Priester war und viel mehr gibt es über ihn nicht zu wissen, außer dass er wie Jesus nicht bekannt ist, dass er einen Anfang hatte und ein Ende hatte. Und er wird verglichen mit dem Sohn Gottes. Gut, ich habe dazu jetzt keine vollständige Theologie oder Auslegung. Jedenfalls war Melchisedek König und Priester und Abraham kommt mit seiner Beute zurück und sie treffen sich und Abraham gibt freiwillig diesem König und Priester den Zehnten und beugt sich nieder wie vor Gott. Ja, das Besondere, was war an diesem Melchisedek besonders? Bibelausleger sagen, er war eben Priester und König. Als König steht er für das Recht, für die Macht und für die Wahrheit. Und als Priester steht er für den Dienst der Tränen, des Mitgefühls. Als Priester steht er für jemanden, der zwischen Gott und Mensch vermittelt, der Mittler ist zwischen Mensch und Gott. Und so ist Jesus. Er ist einerseits unser König, hat die Macht, hat das Recht, ist die Wahrheit, aber er ist auch Priester. Er vertritt dich und mich vor Gott, und zwar so, er ist für dich, er ist nicht gegen dich, er sucht nicht an dir und mir irgendwelche Macken, damit er uns verklagen kann. Nein, er möchte dich und mich zubereiten. Und dazu sind wir jetzt auch hier im Gottesdienst. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, der Grund ist, wir möchten ihm ähnlicher werden, möchten als Geheiligte leben, als Heilige, abgesondert für Gott. Dazu ist er gekommen. Aristoteles dachte, es sei unmöglich, dass Gott und Mensch Freunde sein können. Denn Freunde haben vieles gemeinsam und können sagen, du auch? Hast du es auch erlebt? Kannst du da auch mitfühlen? Weißt du auch, wie das sich anfühlt? Aber Gott wurde Mensch. Sein erster großer Freundschaftsverweis. Er wurde einer von uns, kam uns nahe, damit wir ihm nahe kommen können. Aristoteles war ein weiser Mann, mit Sicherheit ein kluger Mann, aber er kannte Gott nicht. Du und ich, wir dürfen Gott kennen. Und auch zu damaliger Zeit gab es schon Menschen, die Gott gekannt haben. Abraham, vielleicht der erste große Bekannte, er kannte Gott so gut, dass er mit ihm verhandelt hat über Sodom und Gomorra. Verhandelt wie mit einem Freund. Hiob kannte Gott. Er sagte, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt haben meine Augen dich gesehen. Mein Auge hat dich gesehen. David kannte Gott. Die anderen Psalmsänger kannten Gott. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir auch Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Heil. Diese Menschen kannten Gott alle. Aber vor allem wir, die wir Jesus kennengelernt haben, wir sollen und dürfen Gott kennen. Jesus ist dein und mein Fürsprecher, der uns durch die Wüste dieses Lebens nach Hause führt. Kennst du ihn persönlich? Diese Frage möchte ich wiederholen. Nur wenn wir ihn persönlich kennen, können wir ihn auch als unseren Fürsprecher und auch Leiter und Führer erfahren. Als Freund, der uns nach Hause bringt. Der ist ein Gott der Neuanfänge, haben wir letzten Sonntag gehört. Wenn du ihn noch nicht persönlich kennst, kannst du das heute erleben. Du musst keinen Tag verstreichen lassen. Heute kannst du ihn erfahren. Aber wir haben ja angefangen mit Kapitel 3. Vers 13. Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Bin ich meines Bruders Hüters? Fragt Kain trotzig zurück, als Gott ihn fragt, wo ist dein Bruder? Kain hat seinen Bruder ermordet, buchstäblich, und wollte sich vor Gott rechtfertigen. Ja, was geht mich mein Bruder an? Bin ich denn sein Hüter? Nun, Jesus sagt, du kannst deinen Bruder, deine Schwester auch töten, ohne dass du sie physisch ermordest. Ja, du und ich, wir sind die Hüter unserer Geschwister. Wir sind füreinander verantwortlich. Das ist die Ermutigung auch gerade für dich, wenn du Jesus kennst, wenn du ihn als jemanden erfahren hast, als denjenigen, der für dich ist, der dein Fürsprecher ist, dürfen wir Fürsprecher werden auch füreinander. Dass wir nicht gegeneinander nicht suchen, wo wir unseren Bruder irgendwie, verklagen können, irgendwie kritisieren können, sondern dass wir fürsprechen können. Sei ein Fürsprecher für deine Geschwister. Deshalb sind wir auch als Gemeinde, kommen wir zusammen. Deshalb sind wir Gemeinde. Ein Leib. Deshalb werden wir jetzt auch gleich das Abendmahl feiern. Bitte das Lobpreisteam nach vorne. Lass uns aufstehen. Diese Worte noch im Gebet bewegen und dann gehen wir zum Abendmahl über. Jesus, danke dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist, damit Menschen dir nahe kommen können. Damit Menschen sagen können, ich weiß, Jesus hat auch das erlebt, was mir gerade begegnet ist, wo ich durch muss, das hat mein Gott auch erlebt. Er kennt diese Situation, er kann mich verstehen, er kann mir helfen, weil er genauso empfunden hat, aber er blieb ohne Schuld. Er vertritt mich vor meinem Vater. Danke, dass du uns vertrittst vor deinem Vater, dass du unser Fürsprecher geworden bist, unser Anwalt, unser Tröster, unser Vertreter. Und auch wenn wir jetzt Abendmahl feiern werden, Jesus Christus, wir möchten mit reinen Händen zu dir kommen, Herr. Und wenn da noch etwas ist, was an uns klebt, Schuld, Sünde, du kannst uns freimachen davon. Jetzt sofort, augenblicklich, Herr. Zeige es uns, gib uns die Erkenntnis, gib uns die Reue, die wir brauchen, damit dein Blut uns reinwaschen kann, Jesus, Herr. Und du bist bereit, uns reinzumachen, uns reinzuwaschen, Herr, und damit wir unseren Weg durch die Zeit dieses Lebens, die vielleicht auch hier und da eine Wüstenzeit ist, damit wir sie mit dir an unserer Seite und in uns gehen können und unser Ziel erreichen können, unsere Heimat. Danke dir von ganzem Herzen. Danke für dein Wort, Jesus. Danke, dass du uns jetzt auch im Abendmahl begegnen willst. Danke, Jesus.